Willkommen zur Klischee-Podcast-Family. Hier kommt dein Host, Sandra Lascho. Sandra ist Leader, Superseller und Top-Life-Coach und auf der Mission, Frauen zu motivieren und zu inspirieren, ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Please welcome Sandra. Diese Folge wird gesponsert von Christina Diempoelo und Deutsche Dienstrat. Der B2B-Anbieter für Dienstrad-Leasing in Deutschland.
Hey und herzlich willkommen zum Klischee-Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute da bist. In meiner heutigen Interviewfolge spreche ich mit Vincent Herr. Vincent ist Feminist, ein männlicher Feminist und Berater von und mit Herr und Sperr. Außerdem ist er Autor des Buches Das Buch, das Mann mit Doppel-N lesen sollte. Mit ihm spreche ich über Alterssexismus, Gleichgerechtigkeit und wie sie dabei Unternehmen helfen, das eben auch mal alles Männern zu erklären. Freut euch auf eine spannende Folge und auf einen tollen Interviewpartner mit wundervollen Themen. Unbedingt reinhören. So, Vincent, da sind wir schon. Herzlich willkommen. Ich freue mich mega, dass du da bist und können auch direkt ins Thema einsteigen. Ich habe ja gerade gesagt, ihr unterstützt, das Männern zu erklären. Wie macht ihr das denn?
Also ich glaube, zunächst einmal ist meine Grundlage auch die Grundlage der Männer, die sich selber als Feministen engagieren oder so bezeichnen, die ich kenne, und auch die Grundlage der überwiegenden Anzahl von weiblichen Feministinnen, dass Feminismus keine radikale Forderung ist, sondern die Forderung nach einem Leben auf Augenhöhe, nach Respekt, nach Anerkennung, nach gleichen Rechten, Chancen und Möglichkeiten. Und das ist keine radikale Forderung, zu sagen, wir wollen, dass Frauen, queere Menschen, Menschen jeglicher Geschlechter einfach die gleichen Chancen haben, die gleichen Sicherheiten haben, sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie die Straße runterlaufen oder Karriere machen können, wenn sie es wollen, oder sich um ihre Kinder kümmern können, wenn sie es wollen. Aber einfach diese Freiheit, diese Offenheit, diese Zugänge, dass die allen Menschen offen stehen sollen, unabhängig vom Geschlecht, das ist ja keine überzogene Forderung. Ich glaube,
Ich höre ja ganz viel, dass das Problem ja eigentlich gar nicht gibt, ne? Also eigentlich ist ja schon die Gleichberechtigung da. Eigentlich sind die Themen ja gar nicht da. Also man fragt sich ja, was die Frauen noch wollen, ne?
Ja, das ist tatsächlich, also wir haben ja auch in unserer Arbeit so ein bisschen mit vielen Männern reden können und viele auch Ausreden gehört oder Aussagen, so ein bisschen auch Alibis nennen wir das manchmal. Und das Größte davon ist eine Variation von, es gibt gar kein Problem. Also Frauen sind doch schon gleichberechtigt. Diese Überzeugung ist tatsächlich bei vielen Männern weit verbreitet. Da ist ein großes Gefühl, irgendwie im Grundgesetz ist die Sache geregelt und gesetzmäßig läuft es ja eigentlich auch ganz gut. Es gibt genug Frauenquoten. Einige Männer haben sogar das Gefühl, Männer werden jetzt sozusagen gezielt benachteiligt. Frauen werden übervorteilt. Das ist sehr unfair. Also auch dieses Gefühl von Unfairness ist sehr weit verbreitet. Aber die Frage ist ja eher, was steht dahinter? Warum glauben so viele Männer, dass es kein Problem gibt oder wenn überhaupt dann nur ein sehr kleines? Und für uns ist das ganz klar, Männer erleben Sexismus selber nicht. Und wenn man das selber nicht erlebt, ist es sehr schwierig, sich vorzustellen, wie sich das für andere Menschen, in diesem Fall Frauen, anfühlt, die teilweise tagtäglich mit Sexismus zu tun haben, die bei der Arbeit damit zu tun haben, die im öffentlichen Leben damit zu tun haben, die im Privatleben damit zu tun haben. Und für Männer ist es so ein bisschen wie Fische im Wasser. Wenn man so viel männliches Privileg hat und nie diskriminiert wird, dann merkt man dieses Privileg gar nicht. Man versteht gar nicht, dass es das gibt. Und deswegen, das merken wir in unserer Arbeit. Wenn wir mit Männern arbeiten, muss der erste Schritt sein oder einer der ersten Schritte wirklich über Privileg zu arbeiten, mit ihnen sozusagen durch verschiedene Methoden zu entwickeln, was überhaupt männliches Privileg ist, wie sich das ausdrückt und wie sich das anfühlt, wenn man das nicht hat, beispielsweise als Frau oder als queere Person. Und das ist halt,
Vincent, ihr macht ja richtige Workshops, ne, mit den Firmen, mit den Männergruppen, sage ich jetzt mal, ne? Kannst du mal beschreiben, was ihr da macht und wie ihr das erlebt? Also gerade jetzt bei dem Thema, wir hatten ja vorhin eingangs schon mal drüber gesprochen, ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht, ne, so dass
sich Männer von, ich sag mal, allein schon dem Thema Frauenquote bedroht fühlen, weil sie halt glauben, dass das ihre Zukunft gefährdet und sie dann keine beruflichen Perspektiven mehr haben, weil genau dann ja der Mann genommen wird, auch wenn der eigentlich besser ausgebildet ist, wird jetzt die Frau genommen, weil es eben die Frauenquote gibt und deswegen können sie nicht mehr CEO oder sonstiges werden. Denen wird was weggenommen. Wie bearbeitet ihr das in Workshops oder wie arbeitet ihr überhaupt in Workshops mit all diesen Themen?
Nee, gute Frage. Also genau, was wir hauptsächlich machen, wir arbeiten viel mit Unternehmen. Wir haben eigentlich so drei große Formate, die wir anbieten. Das ist einmal eine Keynote. Da geht es viel um den Einstieg in das Thema, gerade auch Männer als Verbündete, warum Männer sich einsetzen müssen. Dann haben wir, was wir die Grundausbildung nennen. Das ist mehr eine Art Training, ein bisschen längerer Workshop, in dem wir durch verschiedene Schritte gehen. Das machen wir auch mit Männern oder mit gemischten Gruppen. Und dann vielleicht besonders interessant auch, gerade jetzt für dieses Gespräch hier, das sind unsere Safe Spaces. Das machen wir ab und zu mit gemischten Gruppen, aber präferiert und meistens mit reinen Männergruppen, oft Männern in Führungspositionen, wo wir in einem sicheren Raum, und das wird auch ganz klar gemacht durch unsere Moderationselemente, dass sozusagen das hier vertraulich behandelt wird und was in dem Raum gesagt wird, welche Fragen gestellt werden, die sollen sozusagen nicht nach außen getragen werden, beziehungsweise nicht so nach außen getragen werden, dass erkennbar ist, wer was gesagt hat, damit halt die Männer sich auch sicher fühlen, da wirklich auch Sachen Fragen zu stellen, Sorgen zu teilen. Und das ist der zentrale Punkt. Wir merken, dass diese Safe Spaces große Resonanz erzeugen, weil Männer hier die Möglichkeit haben, auch mal ihre Sorgen und Ängste zu teilen. Und davon gibt es relativ viele, gerade im unternehmerischen Kontext. Du hast schon einen Punkt angesprochen, Frauenquote. Da brennt bei, also ich würde jetzt schätzen, 70-80% der Männern brennt da die Decke. Also da die Frauenquote ist ein ganz schwieriges Thema. Also wir gehen mal einen Schritt zurück und wir sagen, wenn man die Frauenquote so negativ sieht, dann lässt sich das nur erklären durch ein fehlendes Verständnis zum Beispiel von einer Sache wie der gläsernen Decke. Denn die Frauenquote kann sich ja nur ungerecht anfühlen, wenn man davon ausgeht, dass die aktuelle Situation tatsächlich fair ist. Mhm. Und sozusagen wir versuchen zu erklären, dass es sozusagen bisher jahrzehntelang Frauen waren, die aufgrund ihres Geschlechts den Kürzeren gezogen haben, die keine Beförderung bekommen haben, weil sie eine Frau waren, die unterschätzt wurden, weil sie eine Frau waren. Da gibt es hier Studien, dass bei gleicher Qualifikation irgendwie Männer als kompetenter eingeschätzt werden als Frauen. Das heißt, es hat nicht nur mit Qualifikation zu tun, es hat mit Geschlecht zu tun und Geschlechtswahrnehmung. Und sozusagen wir versuchen schon ein bisschen zu erklären, auch durch sehr praktische Beispiele, teilweise benutzen wir anonyme Anekdoten von weiblichen Kolleginnen aus der eigenen Firma, aus dem eigenen Unternehmen, um zu zeigen, wie fühlt sich für Frauen Alltagssexismus am Arbeitsplatz an. Und damit versuchen wir so ein bisschen eine Art Sensibilisierung herzustellen, dass Männer verstehen, dass es, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber in der Tendenz Frauen im Berufsleben etwas schwieriger haben als Männer, teilweise deutlich schwieriger haben als Männer, aufgrund dieser vielen Formen oder dieser vielen Mechanismen von Diskriminierung. Und das muss ja verstanden werden, weil wenn man davon ausgeht, dass wir in einem, oder bitte.
Wenn ich nochmal an diese Gesprächssituation denke, dann habe ich ähnlich argumentiert, ne? Also dann, es ist ja irgendwie auch klar. Nichtsdestotrotz hat dann derjenige immer wieder gesagt, aber ich persönlich, ne, ich diskriminiere keinen. Ich habe auch vor 20 Jahren keinen diskriminiert. Keine Frau, nix, niemanden. Und trotzdem bin ich jetzt hier und heute, werde ich benachteiligt. Und das ist für mich nicht fair.
Naja, ich muss da so ein bisschen schmunzeln, weil das ist so eine andere Ausrede und Alibi, dass wir so häufig hören, dieses ich bin ja selber kein Sexist. Und genau, ich werde jetzt hier benachteiligt. Das Interessante ist, Mittlerweile wissen wir, dass diese Argumentation häufig kommt in diesen Runden. Und wir holen uns normalerweise bei dem Unternehmen, mit dem wir gerade arbeiten, vorher auch ein paar Zahlen ein. Zum Beispiel, wer wurde in den letzten zwei Quartalen befördert und so weiter. Und dann zeigt sich recht schnell, dass Männer nach wie vor oft befördert werden. Also diese Angst, dass Männer gar nicht mehr befördert werden würden, ist tatsächlich, ich will nicht sagen in allen Fällen, aber in fast allen Fällen überzogen. Es kann in individuellen Fällen vorkommen, und das machen ja auch viele Unternehmen, bei gleicher Qualifikation wird eben die Frau befördert und nicht der Mann. Finde ich ehrlich gesagt auch völlig nachvollziehbar aus den Gründen, wie ich es gerade genannt habe. Irgendwie, wir haben es nicht mit einem fairen Spielfeld zu tun. Frauen haben mit viel größeren Schwierigkeiten zu tun. Wir können später auch noch über Sorgearbeitsverpflichtungen reden, die ja Großteil dafür verantwortlich sind, dass Frauen ausgebremst werden in der Karriere und wo Männer ja viel zu wenig bisher leisten. Aber in jedem Fall merken wir, dass es halt total spannend ist, sich mal die genauen Zahlen anzuschauen. und dass die Ängste von Männern dort in der Regel größer sind als die als das tatsächliche Problem. Und damit sind wir aber bei einem echt wichtigen Punkt für uns, weil dieser Safe Space, es geht nicht nur darum, logisch mit Männern zu den Zahlen zu erklären und so, sondern wir haben es bei vielen Männern mit Ängsten zu tun. Und das sind ja emotionale Reaktionen und nicht logische. Das heißt, klar, um bei diesen Männern voranzukommen, müssen wir erstmal einen Raum geben, diese Ängste auszusprechen, teilweise auch echt krasse Vorurteile rauszuhauen. Also wir hören da auch mal erstaunliche Sachen in diesen Safe Spaces. Aber immerhin kommt es mal raus. So ist so ein bisschen unsere Theory of Change. Wir wollen Raum geben, dass Männer das mal auch untereinander besprechen können, sich Fragen stellen können, sich Tipps geben können oder auch mal ein krasses Vorurteil raushauen, damit sie es eben nicht so in sich hineinfressen und dann dadurch so eine Art Fundamentalopposition entwickeln. Und das ist für uns, also es geht nicht nur um eine logische Arbeit, es geht um eine emotionale Arbeit. Und ich will damit nicht entschuldigen, dass die Ängste von Männern hier total gerechtfertigt sind. Ich glaube, in vielen Fällen sind sie es nicht. Und ich glaube, in vielen Fällen würde ich mir auch wünschen, dass Männer da mal einen Schritt zurückgehen und einfach das mal ein bisschen logischer betrachten, wie sich ja viele Männer auf die Fahne schreiben, dass sie es normalerweise tun. Aber ich glaube, wir müssen schon erleben, verstehen. Ne? Richtig, sie erleben es nicht. Ja, und ich glaube, was ganz klar, was man, glaube ich, echt verstehen muss, ist, wenn man viel Privileg hat, aber nicht weiß, dass man dieses Privileg hat, dann fühlt sich der Verlust vom Privileg wie Ungerechtigkeit an. Und von der Frauenperspektive ist es, glaube ich, anders, weil die sagen, hey, ihr seid total privilegiert, jetzt kriegen wir ein paar Vorstandsposten nach Jahrzehnten von Bemühungen und dann meckert ihr rum. Also da ist einfach, und das ist total nachvollziehbar, und ich glaube, auf der Männerseite ist es, hey, ich bin hier irgendwie ein klasse qualifizierter Mann und ich werde nicht befördert. Also das sind ganz, also Frauen und Männer reden da oft aneinander vorbei, und das sehen wir als großes Problem. Und deswegen, wir finden, Unternehmen, Firmen bräuchten viel mehr diese Räume, in denen offen über das Thema gesprochen werden kann. Sowohl unter Männern, ich vermute, unter Frauen redet man darüber schon, das weiß ich aber nicht genau, aber auch in gemischten Gruppen. Wir sehen auch sehr schöne Ergebnisse mit gemischten Gruppen, wo sich Frauen zum Beispiel ab irgendeinem Punkt teilweise auch öffnen und ihren männlichen Kollegen erzählen, wie sich Alltagssexismus anfühlt. Und das bei den Männern eine Art Motivation auslöst, sich bei dem Thema mehr zu engagieren. Also am Ende des Tages ermutigen wir auch immer wieder Männer, mit Frauen zu arbeiten, sie zu fragen, ihnen zuzuhören, ihnen zu glauben. Also es reicht nicht nur, wenn Männer untereinander arbeiten. Das ist ein Schritt, aber im anderen Schritt geht es auch darum, wirklich voneinander zu lernen.
Ich hatte dazu auch noch mal ein paar Zahlen gefunden. Und zwar hier gerade zum Thema Alterssexismus fand ich ganz interessant. Aber so insgesamt irgendwie zeigen sich Frauen solidarischer am Arbeitsplatz. Wenn es irgendwie um Diskriminierung geht, schreiten sie halt eher ein. Nur die Hälfte aller Männer schreitet ein, wenn irgendwie Mitarbeiter in Anwesenheit einer Kollegin einen sexistischen Witz oder ähnliches machen. Und die Solidarität sinkt auch noch signifikant weiter. Wie gesagt, wenn diejenige auch noch anwesend ist, als wenn sie nicht anwesend wäre. Also über die zu sprechen, schreitet man schon nicht ein, ist sie anwesend, wird es übrigens auch nicht viel besser. Also das ist ein großes Thema. Und ich hätte noch eine, 80% der Befragten wünschen sich an sich eben auch viel mehr Solidarität in der Arbeitswelt und eben, dass solche Themen gesehen werden und auch ja besprochen werden. Ne? Das passt ja auch sehr zu dem Thema. Ihr habt das ja auch Teil oder im Teil des Workshops, hast du gerade gesagt, glaube ich, wird das denen ja irgendwie auch gezeigt, was es da für übergriffige Formulierungen oder Alltagssexismus im Arbeitsplatz gibt. Wie gehen die Männer damit um? Wie reagieren die da? Sind das bewusst?
Ja, es ist echt interessant. Also es ist für uns ein super wichtiges Element von unserem Safe Space Format. Wir sammeln vorher bei dem Unternehmen anonymisiert Feedback ein, Beschreibungen von erlebtem Alltagssexismus, den Frauen oder queere Menschen erlebt haben. Und sozusagen sammeln ein paar davon auf PowerPoint-Slides, sozusagen listen die da auf, die kurzen Beschreibungen. Und so normalerweise ungefähr so nach der Hälfte des Safe Spaces zeigen wir diese Erlebnisse den Männern. Und es ist sehr interessant, was da passiert. Wenn man in einem physischen Raum ist, wir machen das physisch, aber auch virtuell, in beiden, aber gerade im physischen Raum merkst du richtig so eine Art Schockmoment. Also da Männer sind in vielen Fällen echt überrascht. Da ist auch erstmal eine Stille. Die müssen sich auch, glaube ich, erstmal so ein bisschen wieder fangen, weil die das nicht erwartet hätten. Also bei vielen Männern gibt es ganz stark diese Überzeugung, Sexismus sind bedauerliche Einzelfälle. Die passieren, wenn überhaupt, dann weit weg. Die passieren in anderen Ländern, die passieren in anderen Stadtteilen und die passieren ganz bestimmt nicht in meiner Firma. Und wenn dieser Mythos gebrochen wird, dass die eigene Firma eben auch ein Ort ist, wo Frauen teilweise sehr regelmäßig Alltagssexismus erleben, das schockt viele Männer schon und hilft uns dann aber, sie sozusagen zu motivieren, als Verbündete an Bord zu kommen. Von daher sehen wir das als sehr wichtiges Element. Wir nennen das in unserer Arbeit die Herstellung einer persönlichen Verbindung zum Problem. Solange es eine Statistik ist und einfach eine Zahl und irgendwie das passiert in Hollywood und weiß der Geier wo, aber eben nicht der Kollegin, die ich kenne und die ich schätze oder meiner Schwester oder meiner Frau oder meiner Vorgesetzten. Wenn das erst passiert, diese persönliche Verbindung, dann ist es einfacher, eine intrinsische Motivation bei den Männern zu aktivieren. Das ist zumindest unsere Erfahrung. Und es ist ein relativ umständlicher Weg, der ist leider nicht so leicht skalierbar auf einer ganz großen Ebene. Man muss halt sehr mit kleinen Männergruppen arbeiten. Aber teilweise funktioniert es halt wirklich, dass da dann plötzlich bei Männern eine Art Aha-Moment eintritt, als würde so eine Glühbirne angehen. Mhm. Und plötzlich sie merken, boah, das Thema ist viel größer, als ich dachte. Und irgendwie muss ich auch jetzt mitmachen, damit das besser wird.
Mhm. Siehst du da eigentlich in den Generationen einen Unterschied? Also jüngere Männer, ältere Männer, gibt es da einen Unterschied?
Vielleicht nicht so sehr, wie man denken würde. Und wie gesagt, was wir machen, sind jetzt keine repräsentativen Studien. Das sind ja sozusagen eher Anekdoten oder erfahrungsbasierte Auswertungen. Von daher kann ich es nicht jetzt mit einer Detailsicherheit sagen. Aber ich finde, die Unterschiede zwischen Generationen sind teilweise überraschend gering. Man findet Männer, die dem Thema sehr offen gegenüber sind, die viel machen wollen, unter sehr jungen Männern. Man findet das aber auch unter Männern, die irgendwie 50 plus sind in höheren Führungsebene und sagen irgendwie, das Thema ist mega wichtig für unsere Firma. Mhm. Es gibt schon so, dass ich glaube, in der Tendenz, gerade wenn wir das auch, manchmal machen wir solche Sachen ja auch an Unis, dass da schon eine größere Offenheit ist unter Männern. Gleichzeitig aber gerade jüngere Männer im Berufsleben größere Ängste vor Beförderungsstopp haben als Ältere. Die Älteren sozusagen sind schon oben, die haben diese Ängste nicht. So, das ist auch ganz interessant. Okay. Und was vielleicht auch noch interessant ist zu erwähnen, es gibt dann auch dieses Phänomen, und das sehen wir echt ziemlich häufig, dass halt ältere Männer, die Töchter haben, dadurch sensibilisiert werden. Und das sind dann oft Kerle, die sind dann Mitte 50, 60, sind in hohen Führungspositionen, haben eine Tochter oder vielleicht gleich mehrere, die schon, keine Ahnung, Anfang 20 sind oder vielleicht noch älter und die denen ihren Vätern dann erzählen über Sexismus im Alltag, auf der Straße. Vielleicht fangen die auch schon ihren Beruf an und erzählen ihrem Papa dann irgendwas. Aber es gibt tatsächlich eine nicht kleine Anzahl von älteren Männern, die durch ihre Töchter sensibilisiert werden. Wir finden es immer so ein bisschen lustig. Wir denken uns, naja, schön wäre es, wenn es ein bisschen früher passieren würde, aber immerhin passiert es überhaupt. Und von daher, das zeigt ja wieder diesen Punkt, den ich eben gemacht habe, die persönliche Verbindung zum Problem. Männer in der Tendenz sind deutlich aktiver als Verbündete, wenn sie das Gefühl haben, das Problem hat eine persönliche Komponente. Und das ist bei mir auch so. Ich bin eigentlich in das Thema reingekommen, weil meine Mutter, eine Professorin für Musikwissenschaft, mir, meiner Schwester und meinem Vater regelmäßig erzählt hat, mit welchen Widerständen sie es zu tun hatte vor 20 Jahren im Universitätsbetrieb. Sie war die erste Frau in ihrem Institut. Da gab es Männer, die wollten auf Teufel komm raus verhindern, dass sie da aufsteigt und sozusagen an diesem Institut lehren darf. Und das hat sie uns zu Hause erzählt. Und da wurde mir sehr schnell klar, also ihr wurde ins Gesicht gesagt, du gehörst nicht an die Uni, du gehörst nach Hause zu deinen Kindern. Und das hat sie uns halt erzählt. Und deswegen, da kommt bei mir ganz stark diese Motivation her. Ich weiß, dass intelligente, starke Frauen wie meine Mutter, die top qualifiziert sind, trotzdem regelmäßig auf Männer stoßen, die sie unterschätzen und die versuchen, ihnen das Leben schwer zu machen. Und das ist für mich, das ist einer der Gründe für meine Motivation. Und deswegen finden wir das so effektiv. Wir ermutigen auch häufig Männer zum Beispiel, frag mal deine Freundin, deine Partnerin, deine Frau, deine Schwester, eine Frau, die dir sehr nahe steht, der du vertraust, die dir vertraut. Welche Erfahrung hat sie mit Sexismus gemacht und wie kannst du helfen? Und diese Gespräche, die verändern tatsächlich bei Männern Leben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt Männer, die kommen da zurück und sagen, boah, ich hatte keine Ahnung, wie krass das Thema ist und so. Von daher, mir hilft das auch. Es ist nah, es ist persönlich und es tut auch weh plötzlich, ne? Weil man möchte nicht, dass der eigenen Schwester irgendwas Doofes passiert, man möchte nicht, dass der Tochter was Doofes passiert oder der geschätzten Kollegin. Plötzlich ist ein persönliches Thema und das in der Tendenz hilft das da, die Motivation zu steigern.
Mhm. Ja, wir hatten ja auch noch so, also das Thema deiner Mutter oder überhaupt oder das Thema, dass sie, wenn die Kinder haben, ne, dann sollen sie bitte zu Hause bleiben und sich darum kümmern. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Aber genau das ist ja auch eines der Themen, womit ihr euch beschäftigt. Wie soll man eigentlich all diese Themen mit Familie und Beruf vereinbaren? Was können Firmen da eigentlich für tun, damit das funktioniert? Dann ist eben, ich sag mal ein Beispiel, Meeting ab 18:30 vielleicht für eine Mutter mit Familie herausfordernd, ne? Und alleine deswegen hat sie es schon schwerer, ne? Ich denke, da habt ihr auch noch viele Beispiele, ne?
Auf jeden Fall. Oder für einen Vater herausfordernd, der sich für die Familie engagieren will. Also ich glaube, also für uns, bei mir, der Herren Schwerarbeit, wir legen großen Fokus auf Sorgearbeit, auf Care-Verpflichtungen. Also einfach, weil ich würde das wirklich so beschreiben, dass die Sorgearbeitslücke, also die Unterschiede, die aktuell bestehen, in denen Frauen deutlich mehr Sorgearbeit leisten, also gerade Sorgearbeit, das meint Arbeit mit Kindern, das meint Arbeit im Haushalt, aber auch ehrenamtliche Verpflichtungen, Pflegearbeit und so weiter. In der Regel wird das nicht bezahlt, das sind halt sozusagen private Verpflichtungen, aber die sind unglaublich wichtig für den Zusammenhalt und für ein Funktionieren einer Gesellschaft. Man stelle sich vor, wenn sich niemand mehr unentgeltlich um Kinder kümmern würde, Angehörige pflegen würde oder einkaufen würde, würde ja alles innerhalb von 24 Stunden zusammenbrechen. Von daher ist das eine essentielle Arbeit für unsere Gesellschaft und die wird aber halt kaum anerkannt, wenig gewürdigt und fast in den meisten Fällen von Frauen durchgeführt. Ich glaube, in Deutschland sind es rund 3/4 der Sorgearbeit wird von Frauen geleistet. Und das ist richtig viel Zeit. Also Sorgearbeit verschlingt richtig viel Zeit, mehr in der Regel als oder erwerbstätige Arbeit. Und wenn Frauen so viel mehr Sorgearbeit leisten, fehlt ihnen einfach die Zeit für Karriere. Von daher, wenn wir irgendwie Frauen in Karriere fördern wollen oder irgendwie mehr Frauen in Führung haben wollen und so weiter, dann müssen wir auch Sorgearbeit angehen. Und das bedeutet, dass wir Männer das angehen müssen. Das bedeutet, dass wir Männer sagen, Sorgearbeit ist zu 50% meine Aufgabe. Das ist keine Frauenaufgabe. Das ist eine Aufgabe, die wir als Gesellschaft machen müssen. Und im Durchschnitt heißt das, Männer müssen 50% davon machen. Besonders groß zeigt sich das eben natürlich, wenn Kinder im Spiel sind, da geht die Sorgearbeitslücke noch mal weiter auseinander. Und von daher, wenn wir in ein Unternehmen reinkommen oder eine Firma und teilweise sagen die uns auch, ja, wir sind schon ganz gut dabei und machen über Geschlechtergerechtigkeit viele Sachen, dann ist eine unserer ersten Fragen ist, wie viel Elternzeit nehmen die Männer bei euch, wenn die Väter werden? Wie viele Männer arbeiten in Teilzeit und wie viele Frauen? Und wie viele Männer habt ihr in Führung? Und an diesen drei Stellschrauben kann man ziemlich schnell erkennen, wie ernst es ein Unternehmen meint. Und in den meisten Fällen zeigt sich, die sind nicht weit über dem deutschen Durchschnitt, wo Männer, ich glaube, rund drei Monate Elternzeit nehmen und Frauen rund 14.
Ist das ein anderer
Teilzeitquote?
Anders?
Also was Elternzeit angeht, ist das überall schwierig. Ich glaube, wo es ein bisschen besser läuft, das sind die nordischen Länder. Die haben da aber auch gesetzgeberisch tatsächlich rigorosere Modelle, diese Väterquoten und so weiter, die sozusagen reserviert sind für Väter, die auch sehr gut bezahlt sind, das muss man auch sagen. Ich glaube, da ist die Elternmonate werden, ich glaube, mit 80% des vorherigen Einkommens bezahlt. In Deutschland sind ja maximal 65 und solche Geschichten.
Okay.
Und da hat sich, aber man hat tatsächlich gerade in Schweden auch eine Art Kulturwandel beobachten können, nachdem diese Väterquoten eingeführt wurden, wo halt, ich glaube, anfangs mittlerweile 3 Monate halt nur von Vätern genommen werden können, die sehr gut bezahlt sind. Mittlerweile machen das, ich glaube, 90% der Väter nehmen mindestens diese 3 Monate und teilweise dann noch mehr. Und das hat eine Art Kulturwandel ausgelöst, in dem das halt sehr normal ist, dass Männer halt mit ihren Kindern auf dem Spielplatz zu sehen sind oder solche Geschichten. Und der Kulturwandel ist mega wichtig. Und ich glaube, hier kommen wir wieder zum Unternehmen zurück. Welche Rolle spielen Unternehmen darin, auch irgendwie das zu normalisieren, dass Männer auch Care-Arbeit leisten? Und da gibt es total viele Wege. Das eine ist, hast du schon gesagt, irgendwie Zeiten für Meetings. Und ich glaube, das gilt für Männer und für Frauen. Wenn wir Vereinbarkeit wollen, dann sind Meetings, ich sag mal, vor 10 Uhr und nach 16 Uhr echt schwierig zu machen, wenn man Kinder zur Kita bringt und dann wieder abholt. Also das ist ja auch ein bisschen das nordische Modell, dass man so eine Art fixe Meetings nicht nach 16 Uhr. Genau. Und in der Regel auch nicht vor 10 Uhr, damit halt wirklich Leute sich daran beteiligen können. Und wenn man ein bisschen kürzer arbeitet oder das Kind aus der Kita abholen muss oder auch einfach mit dem Kind am Abend noch ein bisschen Zeit verbringen will, dann geht das. Also dieses Meeting 17, 18 Uhr, das kommt aus einem Mindset, in dem der Mann der Alleinverdiener ist und eigentlich gar keine Care-Verantwortung hat und irgendwie theoretisch bis Mitternacht irgendwo unterwegs sein kann. Aber wenn wir mehr Zeit für Kinder Richtig, genau. Irgendwie das Handy geht auch nicht aus und so weiter. Mhm. Aber interessant ist ja, wir sehen ja auch in Umfragen, Männer wollen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Und vielleicht noch ein bisschen drastischer, es gibt diese Untersuchungen, was bereuen Menschen am Ende ihres Lebens am meisten? Und was eigentlich alle Männer bereuen, ist zu wenig Zeit mit ihrer Familie verbracht zu haben. Und das ist tragisch, weil wenn die 70 sind, dann ist es zu spät. Dann haben die Kinder schon eigene Kinder, die machen ja, leben ihr eigenes Leben. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe jetzt eine Tochter, die ist gerade 3 geworden. Ich konnte echt lange Elternzeit nehmen, danach lange Teilzeit gearbeitet. Ich habe echt viel von ihr mitgekriegt. Und jetzt ist sie in der Kita, ich sehe sie schon viel weniger. Also es geht auch schnell rum mit Kindern. Gerade diese ersten Jahre, wo das Kind wirklich die ganze Zeit da ist, das ist auch anstrengend. Es ist anstrengend, aber es ist halt mega wertvoll. Und diese Zeit kriegt man nicht wieder. Von daher ist es ja nicht nur so, dass Männer hier Frauen die Arbeit abnehmen sollen. Das ist einerseits richtig, aber andererseits tun sich Männer auch, glaube ich, keinen Gefallen, wenn sie so wenig Zeit mit ihren eigenen Kindern verbringen. Das ist auch für die tragisch. Von daher, wir sehen Sorgearbeit als großen Schlüssel, total wichtiges Thema, gerade für uns Männer, dass wir uns das Thema viel genauer angucken. Und vielleicht noch ein anderer Gedanke, was Unternehmen machen können. Mhm. Und da geht's wieder auch um Kulturwandel und kulturelle Erwartungen. Wir hören von Männern, dass sie Angst haben, nach Elternzeit zu fragen, weil sie das Gefühl haben, ihr Chef hält sie dann nicht für männlich oder sie kriegen Karrierestopp. Und hier können männliche Chefs richtig viel auslösen, wenn sie halt als männlicher Chef sagen, ich finde das cool, wenn Kerle Elternzeit nehmen und ich erwarte das sogar von den Männern in meinem Team. Also sozusagen da diese Angst nehmen, weil viele, gerade jüngere Männer wollen das teilweise. Da ist auch ein größerer Wunsch nach Vereinbarkeit, nach Work-Life-Balance, nach mehr Familienzeit. Und wenn der Chef proaktiv signalisiert, du kannst zu mir kommen und nach 6 Monaten Elternzeit auch als Mann fragen, dann gibt das da eine größere Rückendeckung für Kerle, das auch zu tun. Von daher, ich glaube, gerade Männer in Führungspositionen unterschätzen, wie viel Einfluss sie auf jüngere Männer haben im Unternehmen für eine größere Offenheit gegenüber Männern in Sorgearbeit, auf eine fairere Verteilung von Sorgearbeit. Von daher, das ist auch eine Sache, die wir gerade mit Führungspositionen oder mit Männern in Führungspositionen häufig besprechen. Was kannst du als Kerl tun? Und ich vergleiche das manchmal mit so einer Art, vielleicht einem Löwenrudel oder sowas. Ne? Wenn der Alpha-Löwe sagt, Elternzeit für Kerle ist cool, dann ist das für die kleineren, die jüngeren Löwen sozusagen oder die jüngeren Männer einfacher, dann zu sagen, es ist cool und ich mache das und ich muss mich da nicht vor irgendwas fürchten.
Ja, aber wie kommen wir denn an die, wenn ich gerade so an, sag mal, sehr alteingesessene Unternehmen, Konzerne sitze, denke, wo so in den oberen Strukturen der alte Löwe sitzt, wenn wir mal bei dem Bild bleiben, der immer noch in diesen alten Strukturen verhaftet ist, ne? Und der denkt, die Frau, ne, die wird versorgt, die soll zu Hause bleiben und der eben nicht das durch das Unternehmen weiterreicht, ne? Der wird, okay, mit einer Frauenquote ein bisschen gezwungen dazu, aber letztendlich wirklich fühlen tut er das ja noch nicht, ne? Was können wir denn tun? Bekehren wäre jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Aber du weißt, was ich meine. Wir können es ja nicht warten, bis die Generation von unten nach oben rückt. Irgendwann ist das der natürliche Prozess, aber den können wir schlecht beschleunigen und wollen wir auch gar nicht. Aber was können wir machen, um da weiter zu sensibilisieren, ohne dieses Thema Feminismus noch mehr zu, weißt du, so negativ zu überspitzen, wie ich es ja schon gesagt habe, wo die immer denken, oh, das ist eine Bedrohung und es wird immer schlimmer. Und trotzdem glaube ich, also wie du es auch beschreibst, gibt es ja ganz viele Männer und Frauen in der Hierarchiekette denken, ey, wir hätten es gern moderner, wir würden das gerne anders machen, ne? Der Mann würde gern Elternzeit nehmen, aber wie gesagt, der Oberboss findet es unmännlich, also traue ich mich nicht zu fragen. Was können wir machen?
Ich glaube, man muss dazu sagen, dass du hast das Wort bekehren benutzt, man kann nicht jeden Mann bekehren. Und das merken wir auch in unserer Arbeit. Es gibt einfach großes Spektrum an Einstellungen bei Männern. Unsere Theorie ist so ein bisschen, dass die beinharten Sexisten eine kleine Minderheit sind, aber die gibt es und das darf man nicht unterschätzen. Es gibt Männer, die sagen, Frauen verdienen keine Gleichberechtigung, Frauen gehören nicht in den Beruf, die gehören nach Hause, Frauen sind weniger kompetent. All diese Arten von Männern gibt es. Die sind nicht häufig, aber ich will das jetzt auch nicht schönreden. Diese Kerle sitzen häufig auch in Führungspositionen und können da Frauen echt das Leben zur Hölle machen und auch Gleichberechtigung, Gleichstellung ausbremsen. Es ist zum Glück nicht eine Mehrheit. Im Gegenteil, es ist aus unserer persönlichen Einschätzung eine relativ kleine Minderheit. Und diese Männer zu bekehren, ich will nicht sagen, ist unmöglich, aber ist da, das ist, glaube ich, da müsste man schon sehr viel investieren und gerade sehr viel Zeit investieren. Von daher, unsere Zielgruppe ist eigentlich eine andere Gruppe von Männern, wo wir davon ausgehen, dass ein Großteil der Männer, ich glaube die Mehrheit, wir nennen das unterbewusste oder unbewusste Sexisten sind. Also die machen das nicht aus tiefer Überzeugung, sondern eher aufgrund fehlendes Verständnisses des Problems gegenüber. Also was ich am Anfang beschrieben habe, wenn Männer sozusagen Privileg nicht richtig verstehen, weil sie so viel erleben und das noch nie diskriminiert wurden und eigentlich keine Ahnung haben, wie sich das anfühlt. Diese Arten von Männer, die sozusagen nicht überzeugt sexistisch unterwegs sind, die aber einfach das Problem nicht richtig verstehen und vielleicht auch nicht verstehen, warum sie Teil sein müssen, aber wo eine Offenheit herrscht, guten Argumenten gegenüber und auch eine Empathiebereitschaft herrscht, gerade wenn sie zum Beispiel dann diese Beispiele von erlebtem Alltagssexismus ihrer Kolleginnen hören. Und das ist eine relativ große Gruppe von Männern, die da halt diese Offenheit hat. Und mit denen arbeiten wir echt gerne. Und das ist halt eine Mehrheit. Und was wir in unserer Arbeit schon sehen, ist, du musst nicht jeden einzelnen Mann aktivieren. Aber wenn du in einer Gruppe von Männern ein paar aktivierst, haben die einen großen Einfluss auf die anderen. Das ist ja so ein bisschen wieder das Löwenbeispiel, aber das sehen wir auch in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, dass Männer besser auf Männer hören bei diesem Thema. Also wenn ein Kerl sagt, Sexismus ist real, Frauen leiden darunter, die haben mit allen möglichen Problemen der Diskriminierung zu tun, die gerade von uns Männern häufig auch unterbewusst ausgeht, und wir müssen was tun, dann ist die Chance höher, dass andere Männer das sehr ernst nehmen, als wenn eine Frau in den gleichen Inhalt sagen würde. Ich finde es total frustrierend. Ich wünschte, es wäre anders, weil Frauen haben seit Jahrzehnten an diesen Themen gearbeitet, die kennen sich viel besser aus, die verstehen das viel besser als wir Kerle. Und trotzdem brauchen wir manchmal Männer, nicht um das Frauen zu erklären, sondern um es anderen Männern zu erklären. Und das ist, glaube ich, so für mich der zentrale Aspekt. Genau, als Übersetzer, wir nennen das manchmal auch Brückenbauer oder Türöffner. Und das ist für mich der zentrale Aspekt der Arbeit eines männlichen Verbündeten, ist diese Sensibilisierungsarbeit mit anderen Männern. Und einfach mal ganz praktisch gesprochen, in einem Unternehmen, du hast da irgendwie eine Führungsetage, da sitzen, keine Ahnung, 8 Männer im Vorstand, vielleicht 1-2 Frauen. Wenn plötzlich nur 1-2 dieser Männer in diesem Vorstand sensibilisiert dem Thema gegenüber werden, eine Offenheit haben, das Thema ansprechen, sagen, nicht nur auf die Frauen warten, irgendwie zu sagen, wir müssen über Geschlechterquoten reden oder wo können wir hier eine Kita im Unternehmen einbauen oder wie können wir die Parkplätze besser beleuchten oder wie können wir familienfreundlichere Arbeitszeiten machen. Das nicht nur den Frauen überlassen, sondern das als Männer bringen, dieses Thema da sozusagen drauf pochen und auch beim sexistischen Witz mal einschreiten. Das hat einen großen Effekt auf die anderen Männer. Von daher, wir müssen nicht alle überzeugen. Aber wenn du in einem Raum voller Männer 1-2 aktive Verbündete hast, kann das schon eine Art Wirkung entfalten, die sozusagen dann auch disproportional groß zu spüren ist. Das ist zumindest unsere Hoffnung so ein bisschen, sage ich mal.
Ich glaube auch, das ist ein schöner Gedanke. Ich finde den auch sehr produktiv. Was können wir denn noch tun als Frauen, um das Thema, also um vielleicht auch noch mehr männliche Verbündete zu haben? Ich habe so manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die Frauen so ganz viel unter sich, da hat man vorhin eingangs so ein bisschen über die Themen sprechen, aber nicht oft genug darüber nachdenken, dass sie die Verbündeten ja auch brauchen. Also dass das ja auch eine total gute Idee ist, die jetzt nicht als auf der anderen Seite sozusagen zu sehen, sondern wirklich zu schauen, wie kriegt man das Thema gemeinsam gewuppt, dass wir da gut vorwärts kommen und das eben kein großes Problem mehr ist, sondern wir es gemeinsam lösen. Ne? Da haben wir ja alle was von.
Ja, gute Frage. Also generell tue ich mich sehr schwer damit, Frauen irgendeiner Weise zu sagen, was sie hier zu tun hätten. Ich glaube, Frauen haben Unglaubliches geleistet im Feminismus, in der Gleichstellungsbewegung, haben sich vor 100 Jahren das Wahlrecht erkämpft, dann alle möglichen sozialen und arbeitsrechtlichen Rechte. Von daher, ich glaube, Frauen machen das schon alles ziemlich gut. Ich glaube, das Einzige, was, ich will das nicht richtig Tipp nennen, aber vielleicht einfach ein Hinweis. Ich glaube, Frauen gehen oft davon aus, und das ist nur eine Beobachtung, vielleicht liege ich da total falsch, dass Männer das Thema besser verstehen, als sie es eigentlich tun. Also ich, sozusagen, Frauen erleben Sexismus, was ich gehört habe in Gesprächen mit vielen Frauen, teilweise täglich, teilweise so oft, dass sie noch nicht mal mehr mit ihren Männern, ihren Freunden, ihren Brüdern darüber sprechen, weil es einfach so häufig passiert. Das ist schon fast normal. Und denken logischerweise, das müsste Männern doch auffallen. So häufig, wie das passiert. Das kann ja gar nicht sein, dass die das gar nicht bemerken. Die Realität ist aber, viele Männer bemerken es einfach echt gar nicht. Und ich glaube, das wäre so mein Hinweis für Frauen, darf man nicht unterschätzen, diese riesige Ignoranz und dieses riesige Unwissen dem Thema gegenüber. Und ich glaube, als Resultat davon passieren teilweise Sachen, dass Männer wirklich glauben, und das meine ich ernst, dass sexistische Witze lustig seien. Weil die das Problem nicht verstehen. Die verstehen nicht, wie sexistische Witze mit Gewalt zusammenhängen, mit Hierarchieunterschieden, mit tausendfacher Diskriminierung und Beleidigung und so weiter. Und es gibt Männer, die sagen uns in unseren Gruppen, ich würde ja auch gern, dass mir eine Frau auf der Straße hinterher pfeift. Oder ich würde ja auch gern von einer Frau angefasst werden. Die erzählen wirklich solche Sachen. Und da zeigt sich ja, dass da einfach ein völlig... es ist der Wahnsinn. Aber das ist so, das meine ich damit, als Frauen... Eigentlich müsst ihr davon ausgehen, dass Männer keine Ahnung haben und wirklich in ihrer Ignoranz totalen Blödsinn anstellen. Und dieser Blödsinn oft gar nicht, wie gesagt, manchmal schon, aber in vielen Fällen nicht böse gemeint ist. Und das meinen wir, glaube ich, mit diesem unbewussten Sexist. Du haust einen Witz raus und du denkst wirklich, der sei lustig. Und du denkst, du wunderst dich dann, dass die Frau den überhaupt nicht lustig findet, weil du einfach keine Ahnung hast, wie sich das anfühlt. Und ich will damit nichts entschuldigen. Ich glaube, es ist ein Witz. Und wie oft sie den gehört hat. Genau. Ich glaube, gerade diese Häufigkeit, das können ja Männer gar nicht richtig nachvollziehen. Aber ich will ganz klar sein. Ich will damit Männer nicht entschuldigen. Ich glaube, sexistische Witze sind völlig unangebracht. Gleichzeitig hat jeder Kerl inklusive mir sexistische Witze gebracht. Und irgendwann lernen ein paar von uns Männern, dass das nicht cool ist und sich nicht gehört und irgendwie der Gewalt legitimiert und so weiter und so fort. Viele lernen es halt echt gar nicht oder mega spät erst. Ich will damit Männer nicht entschuldigen, aber ich glaube, es ist schon hilfreich, gerade für Frauen zu verstehen, dass bei vielen Männern einfach eine gigantische Wissenslücke klafft und sie sich deswegen dem Thema gegenüber so schwer tun. Und diese Wissenslücke erklärt ja, weshalb sie sich unfair behandelt fühlen. Wenn sie wüssten, mit was Frauen das zu tun hätten, würden sie das ja nicht fühlen. Also diese Ängste basieren ja ganz stark auf fehlendem Wissen. Und deswegen geht es für uns schon viel um die Wissensvermittlung, gerade rund um Privilegien, wie fühlt sich Sexismus für Frauen an, was können Männer tun. Also ich habe zumindest keinen anderen Weg gefunden, wie man gut an Kerle rankommt, außer mit diesen Basics sozusagen anfangen und diese persönliche Verbindung zum Problem herstellen.
Und die Wissenslücken schließen, ne? Die es da so offensichtlich gibt, um das Thema präsent zu machen.
Auf jeden Fall.
An sich, ne? Ja, sehr schöner Gedanke. Ich habe hier noch ein schönes Zitat von dir gefunden und das ist, glaube ich, auch ein ganz nettes Schlusswort sogar. Wir können uns jeden Tag dazu entscheiden, mutig zu sein und uns aktiv für Gleichgerechtigkeit in unserer Welt einzusetzen. Das fand ich sehr schön und habe es deswegen aufgenommen. Ja, Vincent, herzlichen Dank für das Interview. Es ist ein ganz tolles, spannendes Thema und ich bin sehr froh, dass du und deine Kollegen dafür eintreten, das ein Stück voranzutreiben und besser zu machen. Vielen Dank für deine Zeit. Und das Interview.
Sehr gerne. Danke dir.
Hast du Fragen, Themen, Themenwünsche oder Feedback? Besuch uns auf Insta, LinkedIn oder schreib eine Nachricht auf www.klischee.de.